gleich richtig durchstarten, möchte ich eine Sache vorweg sagen. Das ist halt ein Interview und zwangsläufig werdet ihr ein paar Insider erfahren und auch vor allem aus Joachims Leben hören. Aber seine Geschichte ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist Gottes Wort. Und hier nehmen wir euch in Verantwortung. Prüft alles, das Gute behaltet. Wenn euch etwas komisch vorkommt, wenn euch etwas anstößt, schreibt diesen Gedanken auf. Nehmt das Handy oder sucht in der Tasche nach Kuli und Stift, Zettel und schreibt es auf und geht dem nach. Prüft es. Warum stößt euch das an? Vielleicht liegt er falsch oder vielleicht klopft Gott bei euch an. So, mein Big Bro. Ich nenne ihn meistens Jojo. Wer uns länger kennt, kann nur staunen, dass wir beide heute hier tatsächlich zusammensitzen.
Yes.
Und damit ihr ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, für unsere Familiensituation, wer wir sind, ein paar Fotos. Hier seht ihr uns als Großfamilie. Wir sind 5 Geschwister, alle mit Anhang und Kids. Mittlerweile eng verbunden und in gutem Verhältnis miteinander. Aber die Harmonie zwischen uns war nicht immer so Bombe. Und das seht ihr auf dem nächsten Bild und es kostet mich ein bisschen Überwindung, euch das zu zeigen. Das war nämlich noch vor der Blüte meines Lebens. Hier mein Bruder und hier, das bin ich. Später dazu mehr. Joachim, jetzt darfst du mal ein bisschen labern. Mhm. Kannst du uns ein paar Fakten über dich nennen?
Ja, gerne. Ich bin der Joachim, der Zweitgeborene in der Familie Kretschmer. Ich bin verheiratet seit 12 Jahren, habe 2 Kinder, 2 Jungs. Da gibt es auch ein Bild. Sarah, meine Frau, die konnte heute leider nicht da sein. Wir haben eine interessante Woche hinter uns. Unsere 2 Jungs, die haben ihr Inneres nach außen gekehrt. mehr oder weniger schön. Vor allem gestern, als dann Sarah auf einer Veranstaltung war und ich die 2 Jungs alleine zu Hause hatte und mich noch ein bisschen vorbereiten wollte. Das ist dann so nicht ganz so einfach. Aber seit 2015 bin ich auch hier im Schwabenländle. Eine Sache, die mir gestern gekommen ist, das erste halbe Jahr habe ich bei Tabea gelebt. Ich bin aus Dresden gekommen und habe dann hier meine Probezeit vollbracht. Und sie hat mich aufgenommen und das war eine ganz besondere Zeit, dass wir zusammen gewohnt haben. Das heißt, in Maulbronn war das, da hat sie gewohnt. Ich bin quasi hier ein bisschen verortet. Ich bin in der Urban Life gesetzt mit meiner Frau. Gott hat uns dort die Türen aufgemacht und uns gezeigt, dass wir dort die Möglichkeit bekommen, uns einzubringen. Ich darf mich da in verschiedenen Bereichen einbringen. Das ist einmal im Medienteam. Dann jetzt seit ein paar Jahren darf ich im Gebetsteam mich auch mit einbringen und in der Männerarbeit versuche ich so ein bisschen mit zu supporten mit dem, was Gott mir mitgegeben hat. Zu meiner Person. Das ist vielleicht zu Beginn nicht ganz uninteressant. Gott hat mir so ein paar Interessen geschenkt. Diese Interessen habe ich im Laufe der Jahre dann erweitert. Manche davon liegen mir ganz gut. Auf der einen Seite bin ich ein absoluter Pragmat. Tabea kann das auch ganz gut. Das heißt, so der Nullen- und Einsen-Typ. Wenn eine Sache nach einer gewissen Zeit X nicht funktioniert, dann wird es schwierig für mich, da irgendwie weiter mit zu handeln. Auf der anderen Seite bin ich so ein bisschen der Künstlertyp. Bin mit dem Handwerk ganz gut vertraut. Also alles, was man mit den Händen machen kann, das macht mir Spaß und gelingt auch manchmal. Und dann gibt es aber eine Überschrift über all dem Ganzen. Der Mensch liegt mir wirklich ganz stark auf dem Herzen. Das heißt, mein Leben lang, egal wo ich war, war immer der Fokus auf den Menschen gesetzt. Und diese doch mitunter, vor allem das Künstlerische und der Pragmatismus, das ist manchmal so ein kleines Zerwürfnis in mir drinne, was nicht mal ganz einfach ist. Da könnte meine Frau ein bisschen was darüber erzählen. Weil sobald ich am Menschen dran bin, vergesse ich gerne mal die Zeit. Und das ist so im Familienkontext nicht immer ganz einfach. Beruflich bin ich in der Industrie, jetzt schon seit über 20 Jahren. Da ging mein Werdegang auch spannend los. Es war so, dass ich eigentlich nicht in die Industrie wollte. Ich wollte eigentlich so in das Grafische gehen, aber ich habe dann einen Vater gehabt, der war Ausbilder. Der stand dann hinter mir: Junge, mach was Gescheites, hör auf mit der brotlosen Kunst. Und ich habe dann seiner Stimme Folge geleistet und bin in die Industrie gekommen. Und da das mit dem Handwerk ganz gut klappt, bin ich dann dort hängen geblieben. Das ging recht früh los, dass man mir Verantwortung übergeben hat. Das heißt, ich darf jetzt schon echt auf viele Jahre zurückgucken, wo ich in Verantwortung gehen darf für das Fachliche, aber auch für das Disziplinarische. Und somit ist es eine recht beschreibende Sache für mich, dass ich schon immer mit Menschen zu tun habe, auch im beruflichen Kontext. Meistens Leute, die viel älter sind als ich, beruflich auch viel weiter. Ja, und da brauche ich, glaube ich, nicht mehr dazu zu sagen, dass es auch ein kleines Spannungsfeld mit sich bringen kann. Genau, das so ein bisschen zu meiner Person.
Vielen Dank. Wir stammen zwar aus dem gleichen Elternhaus, aber unsere Lebenswege haben sich trotzdem recht unterschiedlich gestaltet. Was fällt dir dazu ein?
Ja, da gibt es ein Bild. Das ist recht beschreibend. Tabea ist in Tansania geboren. Man könnte sagen, sie ist die richtige Afrikanerin. Ich bin in Deutschland geboren. Allerdings, das Bild zeigt auf, dass wir doch ein bisschen unterschiedlich sind, so vor allem bei der Wahl unserer Spielzeuge. Sie eher so im Klischeebereich sich aufhaltend, und in meiner linken Hand sieht man meine Steinschleuder, das war mein stetiger Begleiter. Und alles, was nicht schnell auf dem Baum war, aber selbst auf dem Baum war man da nicht so sicher. Das war ein Leguan, der war gerade auf dem Weg zu uns in den Hühnerstall, da hat mein Bruder mich gerufen, und das war dann mein Job, die Hühner zu schützen. Der Leguan hat dann auch den Platz in meinem Magen gefunden, das heißt auch wirklich alles, was ich erlegt habe, habe ich verspeist. Das war eine Kultur, in der ich aufgewachsen bin.
Meine Mama hat gelitten.
Es gab einen Brief, den hat meine Mutter mal an unsere Oma geschrieben in Deutschland. Das war dann so: Oh, ich wünsche mir so sehr, dass dieser Junge nicht immer irgendwelche toten Tiere nach Hause bringt. Meine Mutter hat gelitten, ich kann nicht sagen, dass ich drunter gelitten habe. ja, in Summe ist es wirklich so, dass ich in Afrika viele Freiheiten gehabt habe. Also mein Vater ist auch in Afrika aufgewachsen, das heißt, er hat mir da viele Freiheiten geschenkt. Wir haben eine strenge Erziehung genossen. Das war wirklich beschreibend, dieser Weg, dass mein Vater hat nicht bis 3 gezählt. Einmal, das reicht. Aber wenn es klappt, dann habe ich sehr große Freiheiten. Ich habe einen sehr großen Bewegungsradius gehabt. Und diese Freiheit wusste ich zu nutzen. Und die Grenzen habe ich auch stets versucht, so ein bisschen zu verschieben. Ich habe es dann wirklich geschafft. Ich glaube, das gab es wirklich noch nicht zuvor in der Missionsgeschichte dort. Die Missionsgemeinschaft gibt es, glaube ich, seit über 100 Jahren, dass ein Missionarskind dann irgendwann mal vor Gericht war. Weil die Grenze zwischen meins und deins, das war dann auch zeitweise ein bisschen verschoben. Was für eine Missionarsfamilie jetzt nicht unbedingt das Aushängeschild ist, wenn der eigene Sohn der Apfel, ne? Und so die Geschichte kennt ihr bestimmt. Das heißt, das war schon wirklich beschreibend. Ich denke, es war auch höchste Eisenbahn, dass ich dann mit 12 nach Deutschland gekommen bin. Und als ich dann irgendwann mal, also mein Bruder und ich, wir sind vorangegangen, meine restlichen Geschwister, meine Eltern sind dann einige Zeit später nachgekommen, das war schulisch bedingt. Und als ich dann irgendwann verstanden habe, dass es nicht mehr zurückgeht nach Tansania, habe ich mich dann wirklich auch den deutschen Gepflogenheiten ganz angenommen und die Freiheiten und den Grenzen in Deutschland wieder für mich entdeckt und in meiner Kompetenz, das zu erweitern, mich darin geübt, könnte man sagen. Also ich habe wirklich eigentlich alles mitgenommen, was geht. Worüber ich wirklich staune, dass meine Eltern mich auch ziehen lassen haben. Das ist auch eine Sache, die sagt man so einfach, aber ich weiß nicht, wer hier alles Kinder hat. Ich bin mit 13 eigentlich raus aus der Gemeinde und habe dann recht früh ein Mädchen kennengelernt und bin dann eigentlich komplett weg gewesen vom Glauben. Und das auszuhalten, das ist wirklich, wenn ich darüber nachdenke und jetzt an meine eigenen Kinder denke, sage ich, pff, Hut ab, Mama und Papa. Übrigens, ich denke, ihr wisst das vielleicht, die leben nicht mehr, die dürfen schon bei Gott sein. Aber das sind so Punkte, wo ich so gerne mit ihnen drüber sprechen würde, wie sie das ausgehalten haben, mich da einfach ziehen zu lassen. Deswegen nochmal, dass ich heute hier sitze, viele, die mich aus der Zeit kennen, würden das nicht unbedingt zusammenbringen. Genau, das heißt, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wo die Reise hinging.
mache einfach mal weiter.
Ja.
Wir sind jetzt hier in der Christusgemeinde am Ende einer Fastenwoche. Mhm. Und ich hatte es auf dem Herzen, dich dazu einzuladen. Wie kam es, dass das Fasten für dich interessant wurde? Wie hast du dich auf die Reise begeben mit dem Fasten?
Ich würde sagen, das ist sind so zwei Geschichten, die vor 2 Jahren bei mir gestartet haben. Ich starte mal nicht mit der Fastengeschichte, sondern mit der Bibelgeschichte. Ein guter Freund von mir ist bei mir zu Hause gewesen und wir haben Abend miteinander verbracht. Und man muss wissen, Geschichten sind eine Sache, die mich schon immer interessiert. Das heißt, ich habe eine Leidenschaft aufgebaut, über viele Jahre Hörbücher zu hören. Das mit dem Lesen ist nicht so meine Stärke. Ich bin so ein kleiner Legastheniker. Das heißt aber, es gibt Audible und ich habe da wirklich eine riesen Medienbibliothek an Hörbüchern gesammelt, Fantasy, Romane, Krimis, alles Mögliche. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass da ganz schön viel Zeit drauf geht. Und gerade das Berufliche, das Familiäre und Gemeinde so über oder alles auf einen Tisch zu kriegen, ist nicht mehr ganz einfach. Und ich habe mir dann vorgenommen, wirklich das auszutauschen mit Sachen, die mir gut tun und Input, der ein bisschen mehr Gehalt hat.
Sprich, nachdem du weg bist von Familie und Gott, bist du irgendwann auch wieder zurückgekommen.
Genau.
Zu Gott und hast dich entschieden.
Richtig. Das ist jetzt eine Geschichte, die wirklich spannend ist. Diese Beziehung, die ich damals gehabt habe, die ist dann mal zu Ende gegangen, auf eine nicht so schöne Art und Weise. Da hat mir Gott recht klar vor Augen gestellt, dass ich dann doch auch meine Grenzen habe. Und diese Grenze war wirklich sehr schmerzhaft für mich. Und da ging dann ein neuer Prozess los. Der ging dann viele Jahre. Schlussendlich habe ich dann meine Frau kennengelernt. Das war noch in Dresden. Und das Weggehen von Dresden war nicht ganz einfach. Da habe ich dann trotz meiner Anfänge wieder im Glauben Fuß zu fassen nochmal richtig Schwierigkeiten gehabt, vor allem in der Unterhaltung, im Gespräch mit Gott zu gehen. Das war für mich sehr herausfordernd, weil ich da so ein konkretes Bild hatte. Gott hat mich geschaffen, dann muss er ja auch zu mir sprechen, so dass ich das verstehe. Ich habe keine Lust, das so zu machen, wie das andere Leute machen. Das ist schön, wenn die das so schaffen oder können oder Zugang haben. Aber bei mir, ich habe den Anspruch, dass Gott zu mir spricht. Was ich damals aber nicht gemacht habe, ist in Gottes Wort reinzugucken, sondern ich habe da so ein übernatürliches Bild in meinem Kopf gehabt. Genau, jetzt der Switch dann ins Hier, dass vor 2 Jahren dann an diesem Abend, wo ich mit diesem Freund zusammen war, ich ihm von diesem Change in meinem Leben berichtet habe, dass ich jetzt wirklich mich mit gutem Input fülle und was das für einen Unterschied macht, wenn ich jetzt auf einmal mir Predigen anhöre, Podcasts rund um Gott. Und er war reichlich unbeeindruckt und das war nicht so cool. Da ist dann eine kleine hitzige Diskussion losgegangen. Testo versus Testo. Und das ist aber bei mir hängen geblieben. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass ich das.
Was hat er denn gesagt?
Ja, die Aussage war, dass ich Gottes Wort für mein Leben nur dann verstehe, wenn ich wirklich voll bin von Gottes Wort und Gottes Wort selber lese. Und da konnte ich leider noch keinen Haken setzen bei mir. Somit war die Aufgabenstellung für mich klar. Ich bin recht ehrgeizig. Das ist auch noch so ein Attribut von mir. Damit zu starten.
Und das war dann ein Wendepunkt?
Das war wirklich ein Wendepunkt. Diesen Wendepunkt hat Tabea mitbegleitet und mein Bruder Markus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal ganz genau, wie das gestartet ist. Auf jeden Fall, auf einmal waren meine 2 Geschwister mit am Start und wir haben einfach gemeinsam einen Bibelleseplan gestartet. Und das
nicht zu irgendein Bibelleseplan, die ganze Bibel in 2 Jahren.
Genau, das war ein wichtiger Punkt, dass es nicht zu überfrachtet ist, dass ich da auch hinterherkomme. Aber das mit meinen Geschwistern zu machen und Tabea, eine sehr gewissenhafte, die wirklich dann fast jeden Tag eine kleine Zusammenfassung geschrieben hat von dem, was sie da gelesen und gehört hat und mitunter der Widerhall zu sehen, krass, die denkt einfach genauso wie ich. Oder aber auch crazy, wie kann man das so sehen? Sehe ich mal komplett anders. War aber einfach ein so schönes Format, dass wir da wirklich, dass ich ganz bewusst drauf hängen geblieben bin. Fast zeitgleich dazu, also der Bibelleseplan, den haben wir im Januar angefangen, 2024. Und im März 2024 ging dann die zweite Story los.
Wie war das? Was war da konkret? Wie stellen wir uns das vor?
Mein Bruder, warum ich so darüber nachdenke, ist es, mitunter stolper ich selbst immer wieder darüber, weil es einfach Momente gibt. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt für euch anhört, aber es ist für mich manchmal irgendwie ein bisschen peinlich. Mein Bruder ruft mich an, der Markus, mit dem wir den Bibelleseplan gestartet haben. Ey Joachim, ich faste jetzt. Und ich so, echt jetzt? Ja, ich bin jetzt schon bei Tag 10. Ich so, echt? Ich habe das auch mal gemacht vor vielen Jahren, aber da habe ich, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe mir am Abend vorher nochmal alles reingehauen, 2 Döner, und habe mich dann ein bisschen gewundert, warum am nächsten Tag irgendwie und somit war das bei mir nicht so ganz cool abgespeichert. Aber als Markus mir das so erzählt, da war dann auf einmal wieder...
Tag 17 war er schon.
Also Tag 10 hat er mir davon erzählt und dann habe ich angefangen zuzuhören und die Reise ging weiter. Und er hat dann schlussendlich bis Tag 17 durchgehalten und das war krass für mich. Mein kleiner Bruder macht mir hier was vor. Was soll ein großer Bruder da noch machen? Ein großer Bruder mit ein bisschen Ehrgeiz. Also die Entstehung und das Reinkommen ins Fasten, muss ich ganz ehrlich sagen, war recht platt, stumpf, fast animalisch. Einfach nur meinem Bruder ein bisschen zu zeigen, wer der Größere ist. Und das meine ich damit. Das ist eigentlich ein bisschen keine schöne Geschichte jetzt, ne? Aber auf der anderen Seite hat es mich da reingekriegt und
was kam dann dabei raus?
Tatsächlich, die ersten paar Tage waren wild, aber dann war ich im Game drinne und war eng im Austausch mit meinem Bruder. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass ich das in diesem sich darüber austauschen, die Gefühle, die Erlebnisse und all das, was passiert ist, also zu dem Fasten. Also wir haben auf Essen verzichtet, wir haben quasi uns entschieden, nur zu trinken. Da wir am Berufsalltag dran teilnehmen, haben wir gesagt, okay, wir lehnen das so ein bisschen ans Buchinger Fasten an, dass es auch ein bisschen gesund ist, so ein bisschen mit Elektrolyte, also ein bisschen Brühe und ein bisschen Saft ist erlaubt, aber ansonsten ohne Nahrung. Und ja, bei mir wurden es dann 24 Tage, die ich da drinne geblieben bin. Und das war wirklich crazy. Einmal die äußerliche Verwandlung, da habe ich einfach mal 20 Kilo liegen lassen. Wieder in den Körper reinzukommen, in dem ich mich viele Jahre aufgehalten habe. Ich habe viel Sport gemacht in meinem Leben. Das war wirklich, also es ist ein Selbstwertschub gewesen, den ich so noch nie erlebt habe, bin ich ganz ehrlich. Wie oft ich am Spiegel vorbeigelaufen bin und geguckt habe, krass, da ist das. Das ist wirklich erstaunlich gewesen. Eine weitere Sache, kulinarisch hat unser Vater da ein paar wegweisende Kulturen gepflanzt. Das Fleisch hat bei uns viel Raum gehabt. Mein Onkel ist Metzger. Bevor wir ausgereist sind nach Afrika, hat er meinem Vater nochmal einen Crashkurs gegeben. Mein Vater hat ganz viel geschlachtet und wir haben immer Fleisch zu Hause gehabt. Das heißt, ich habe sehr gerne sehr viel Fleisch gegessen.
Fleischfresser.
Kann man so sagen. Das heißt, nach diesem Fasten war durch das Fastenbrechen erstmal überhaupt kein Fleisch notwendig. Wirklich einfach nur Salat. Es war so herrlich. Einfach nur ein bisschen Gemüse. Ich habe gesagt, Sarah, das reicht. Wir bleiben einfach hier. Das ist so genial. Das heißt, wirklich beim ersten Mal Fasten kann ich sagen, die kulinarische Veränderung und mein Gewichtsverlust. Das waren zwei so krasse Erlebnisse. Ich habe gesagt, komm, das, und ich kann das. Warum sollte ich das nicht weitermachen? Ja, und somit ist eine Entscheidung bei mir gewachsen, dass ich mich entschieden habe, das einfach zweimal im Jahr zu machen, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, einfach um mich kulinarisch wieder einzunorden. Ich esse wirklich gerne und ich koche auch sehr gerne.
Und sehr lecker.
ja, und das hat super funktioniert. Beim zweiten Fasten ist dann meine Frau mit eingestiegen, das zusammen zu machen. Und sie hat auch gleich einen ganzen Monat durchgezogen. Das war wirklich ein tolles Erlebnis und ist gekommen, um zu bleiben, kann ich sagen.
Ich staune, wenn ich jetzt dir wieder zuhöre, dass wir es wirklich gepackt haben, zusammen einen Bibelleseplan zu machen. Jemand, der LRS hat, also Leserechtschreibschwäche, in der Schule immer schlechte Noten hatte, in Deutsch, weil einfach das Lesen gar nicht geht, der hat es gepackt, die ganze Bibel durchzulesen. Und dann zu fasten, obwohl er so gerne isst. Ja, Jojo, du hast gesagt, du möchtest gern das Fasten und das Bibellesen verbinden oder in eine neue Ebene reinkommen. Und mir hast du erzählt, in deiner aktuellen Fastenrunde, er fastet gerade auch, möchtest du es anders angehen, wie es bisher war? Nicht nur der Körper, sondern du möchtest ganz bewusst diese zwei Reisen, die du hast, Gottes Wort und das Fasten, zusammenbringen. Erzähl uns doch, wo stehst du da gerade? Was beschäftigt dich?
Also hier erstmal danke, dass ich hier sein darf, weil das eine zentrale Rolle mitspielt mitunter. Ich habe wirklich die ersten, es waren 5 Fastendurchgänge, seit 2,5 Jahren mache ich das jetzt. Ich bin oft gefragt worden, Joachim, was ist denn das für ein Fasten, was du da machst? Schon eher so ein körperliches Ding, oder? Das hat mich immer gestört, warum gibt es da so eine Unterscheidung zwischen körperlichem Fasten und geistlichem Fasten? Das heißt, da gibt es so ziemlich feste Bilder, die es da einfach gibt. Und sobald irgendwas so fest eingerahmt ist, da ist so ein gewisser Freiheitsgeist in mir, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit. Aber ich habe das trotzdem für mich ruhen lassen, weil für mich das einfach gekommen ist, um zu bleiben. Und somit gab es keinen Stress. Aber für mich war klar, irgendwann mal werde ich anfangen, da mal mich auch ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen. Und somit war jetzt dieses Jahr, habe ich ganz bewusst, dazu muss man noch sagen, bei uns ändert sich gerade einiges. Ich habe das Gefühl, dass mein Lebensweg sich so ein bisschen verändert, dass die Zeit der Industrie zu Ende ist und ich so ein paar Themen auf dem Herzen habe, wie es beruflich weitergehen könnte, dass ich es irgendwie hinkriege, dass der Mensch noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Und wir haben uns aber ein paar Jahre Zeit dafür gelassen, zu sagen, hey, das muss nicht schnell gehen, das darf ganz gesund wachsen. Das heißt, es stehen so ein paar Veränderungen an. Und ich habe dieses Mal beim Fasten ganz bewusst ein Gebet im Vorfeld gesprochen und habe einfach Gott eingeladen, Gott, ich wünsche mir für dieses Fasten, dass du mich nährst mit deinem Brot. Und jetzt möchte ich ganz bewusst sagen, ich erzähle jetzt ein paar Sachen im Hier und Jetzt. Das ist keine Predigt in dem Sinne, dass ich irgendwie ein fertiges Konzept habe, dass ich es verstanden habe, sondern ich beschreibe einfach nur, was ich erlebt habe. Also im Prinzip, ich glaube, der Programmpunkt ist für später gedacht nach dem Gottesdienst, dass man sich wieder austauscht. Ich ziehe das ein bisschen vor. Ich erzähle euch einfach ein bisschen, was passiert ist mit der Einladung, die ich ausgesprochen habe. Und mir ist aber wirklich wichtig, das ganz klar zu sagen, dass ich hier keine geistliche Überzeugung habe, sondern einfach nur davon berichte, was passiert, wenn ich anfange, Gottes Wort mit reinzunehmen und den Text etwas genauer anzugucken. Und ein Bibelvers, der mich jetzt die letzten 2 Jahre sehr stark bewegt und viel bei mir verändert hat, ist ein Bibelvers, der im Kontext steht, wo Jesus gerade auf dem Weg zum Kreuz ist. Also man kann sagen, auf dem Weg zum Finale. Und das ist mein iPad ausgegangen, im Johannes 12, Vers 24, spricht er da gerade zu Leuten, die auf ihn zugekommen sind, die seine Gegenwart gesucht haben und erklärt was ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht stirbt, bleibt es ein einzelnes Weizenkorn. Wenn es aber stirbt, bringt es Frucht. Und diese Haltung, die habe ich vor 2 Jahren angefangen, immer mehr aufzunehmen. Der ganze alte Joachim, der darf gerne einfach verschwinden. Ganz bewusst. Immer wenn es irgendwo scheppert bei irgendeinem Thema. Joachim, ist da deine Biografie, dein Joachim-Sein gerade wieder das Thema? Oder was ist es? Also ich lade ein, das einfach mal zu probieren, offen zu sein. Ich denke, wenn ich hier so in die Reihen gucke, hat jeder hier schon ziemlich viel Biografie erlebt. ich das mal ganz vorsichtig so sagen darf. Und deswegen ist es nicht ganz einfach. Für mich auch nicht. Ich weiß, was ich kann. Ich kenne meine Gaben ganz gut. Und das manchmal einfach hinter mir zu lassen, das ist gar nicht so einfach. Tabea und ich haben uns überlegt, dass wir den Bibeltext, wo im Matthäusbrief beschrieben wird, wie das Fasten bei Jesus abgelaufen ist, einfach gemeinsam zu lesen. Und eine Überschrift, die ich für mich jetzt in dieser Fastenzeit formuliert habe, ist: Warum hat Jesus 40 Tage gefastet? Und wieso das direkt nach seiner Taufe?
Wir haben ausgemacht, dass wir den Text lesen wollen. Ihr seid eingeladen, Matthäus 4, Vers 1 bis 11, selbst mitzulesen. Nehmt eure Bibel zur Hand oder euer Handy. Und da Joachim längeres Vorlesen schwerfällt, übernehme ich den Pfad. Matthäus 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete: In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab, und Engel kamen zu ihm und dienten ihm.
Ich weiß nicht, wie oft ihr alle schon mal gefastet habt, ob ihr die Kombination von Fasten und ganz bewusst im Fasten diese Bibelstelle zu lesen und die Versuchungen versuchen zu verstehen. Eine Sache, die mir zu Beginn erstmal ganz deutlich geworden ist, dass es Gottes Plan war, dass Jesus in die Wüste geht. Ob, also wie viel Mensch Jesus war, wie viel er schon im nach vorne gucken konnte, das weiß man nicht. Ob er schon die Versuchung kannte, die ihm widerfahren werden. Über die Zeit vor der Taufe steht nicht ganz so viel geschrieben, da gibt es so ein paar Lücken. Wir springen ganz weit zurück, was aber über Jesus bekannt ist, dass er schon im frühen Alter im Tempel war und sich mit Gelehrten über Gottes Wort unterhalten hat. Also er war ziemlich fit in Gottes Wort. Und wenn wir das jetzt einfach mal über die Jahre noch hochpotenzieren, kann man davon ausgehen, dass Jesus wirklich voll war von Gottes Wort. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt für mich. Zum einen, dass Gott Jesus gesagt hat, durch den Geist, ich möchte, dass du jetzt in die Wüste gehst. Und dass Jesus einfach gehorsam gewesen ist. Das heißt, es war jetzt kein spontaner Einfall von Jesus, was könnte ich jetzt nach der Taufe so machen, sondern es war Gottes Plan, in die Wüste zu gehen und 40 Tage zu fasten. Beim mehrmals Durchlesen von dem Text hat sich bei mir ein Bild aufgetan. Vielleicht wegen einer gewissen Kreativität in mir. Mir ist es wirklich wichtig, dass ihr da auch ein bisschen Gnade habt mit mir. Ich das wirklich so noch nie gemacht habe zuvor, dass ich im Wort aufhalten und gleich darüber zu reden. Das ist nicht ganz einfach und ich habe da ziemlich Respekt davor. Weil man da auch so schnell was falsch verstehen kann oder auch falsch deuten kann. Und ich will mir nicht anmaßen, dass ich irgendwas Falsches sage. Deswegen, es ist ein Bild, was mir da gekommen ist und dass diese 40 Tage Fasten eine Art Generalprobe ist. Weil nach dem Fasten ist Jesus in seinen Dienst gestartet. Und mit diesem Bild der Generalprobe, wo jetzt quasi Gottes, also Jesus sein Werdegang bis dorthin nochmal richtig geprüft worden ist, ob er ready ist für seine Berufung. Und da wurde da bin ich auf einmal hellhörig geworden, meine Berufung. Ich habe so ein paar Themen jetzt vor mir liegen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie das alles sein wird. Und wenn Gott Jesus dorthin schickt, zur Generalprobe, um danach in seine Berufung durchzustarten, dann will ich mich zumindest dort erstmal aufhalten. Ja? Und
Position gefunden.
Sorry. Warte, nee, das geht so nicht. Und ich habe beim Bibellesen für mich so ein Doing gefunden, dass ich bei der generellen Anrede, wenn die Allgemeinheit angesprochen wird, um die Bibel wirklich ganz bewusst zu mir sprechen zu lassen, einfach meinen Namen einzusetzen. Und dann einfach die Bibelstelle nochmal für mich zu lesen, aber mit meinem Namen eingesetzt. Und das hat mir an so vielen Stellen schon die Bibelstelle auf einmal ganz anders erklärt. Ich steige jetzt mal ein. Ich habe die Versuchung mal für mich gelevelt. Also in dem Verständnis der Generalprobe, es gab eine Level 1 Versuchung, wo der Teufel versucht, an Jesus ranzukommen, ihn zu versuchen. Nachdem er da keinen Erfolg hat, fährt er höhere Geschütze auf, geht zu Level 2. Nachdem das auch nicht klappt, holt er nochmal alles raus und geht zu Level 3. Auch das ist ein Verständnis, was ich bekommen habe. Also es ist jetzt nicht pauschal allgemein gültig, aber jetzt einfach, wie ich das für mich bei diesem Fasten und Bibellesen erlebe. Ich lese den Vers nochmal vor. Level 1 Versuchung vom Feind. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hat. War er sehr hungrig. Ich glaube, das können wir verstehen. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Ich stelle jetzt einfach die erste Frage an mich selbst. Joachim, warum fängt der Feind mit Brot an zu versuchen? In der Bibel, weil Jesus nach 40 Tagen am schwächsten war in dem Bereich. Ab dem Punkt, wo wir physisch angegriffen sind und schwach sind, scheint der Feind sehr effizient zu sein und greift einfach dort an. Also er ist da nicht besonders kreativ. Er geht einfach auf die ganz platte Schwäche drauf. Das kann jetzt zum einen eine physische Schwäche sein, in Form von Hunger. Es können aber auch ganz andere Beispiele sein, was meistens angefochten ist, wenn ich physisch schwach bin. Zum Beispiel meine Sicherheit, meine Anerkennung, meine Nähe, Erfolg. Viele andere Sachen können dort einfach angegriffen werden, wenn ich physisch schwach bin. Und jetzt mache ich es ganz persönlich. Joachim, wie könnte der Feind dich mit der Level 1 Versuchung versuchen? Sinngemäß, Joachim, wenn du Gottes geliebtes Kind bist, dann sorg doch dafür, dass du versorgt bist. Also nimm dein Leben selbst in die Hand. Egal, ob es Gottes Wille ist oder nicht. Das macht was mit mir, wenn ich das so formuliere. Umso mehr feiere ich die Antwort von Jesus. Die Antwort von Jesus auf die Level 1 Versuchung. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darin steckt, Leben ist mehr als materielle Versorgung. Wahres Leben kommt aus Gottes Reden, nicht aus meiner Kontrolle. Jesus entscheidet sich, Vertrauen statt Selbstkontrolle oder Selbstversorgung. Joachim, was heißt es für dich, von jedem Wort zu leben? Ich glaube nicht in allererster Linie, dass ich jetzt jedes Wort kennen muss. Das würde noch sehr, sehr lange brauchen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Sondern dein Lebensstil soll von Gottes Wort genährt sein. Wenn du Gottes Wort ignorierst oder nur passende Teile nimmst, wirst du in solchen Prüfungen vielleicht leichter fallen. Und abschließend habe ich zu dieser Versuchung für mich selber formuliert, Joachim, wo merkst du gerade, dass du dich eher selbst versorgst, statt zuerst Gottes Wort zu suchen? Wir haben hier so ein paar Minuten definiert, als Tabea und ich gestern Abend da durchgegangen sind. Es nimmt mehr Zeit in Anspruch. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit erstmal. Ich hoffe, ihr könnt mitkommen. Ich habe es total genossen, das gestern mit Tabea einfach durchzusprechen. Und wirklich, es ist viel, aber es soll auch nur dem dienen, dass ich euch einladen möchte, das selber zu machen. Ich werde jetzt bei den nächsten zwei Versuchungen ein bisschen schneller durchgehen. Aber das ist mir wichtig. Also hier geht es nicht darum, Copy and Paste, zumal ich das ja auch zum ersten Mal mache. Also ich habe hier kein selbst auferlegtes Mandat, sondern ich bin da wirklich ganz, ganz, ich möchte ganz, ganz demütig sein. Der Feind hat keinen Erfolg gehabt. Er wurde abgewiesen. Also geht er ein Level weiter nach oben. Der Name ihn der Teufel mit in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Erste Frage, Joachim, warum kommt diese Versuchung als zweites? Nach der ersten Versuchung, wo es um das Brot ging, um die Versorgung, geht jetzt der Feind tiefer. Er greift jetzt die Identität an. Die Identität, und er geht noch einen Sprung weiter. Er missbraucht Gottes Wort. Es ist eine Art fromme Versuchung. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, in einer Missionarsfamilie. Wir haben ganz viel erlebt als Kinder. Ich habe zwar eine lange Pause gehabt, aber bin jetzt trotzdem auch schon wieder viele Jahre im Glauben. Manchmal habe ich das Gefühl, so einfach kriegt mich der Feind nicht. Aber gerade mich, der vielleicht manchmal in dieser Haltung drin ist, nicht so leicht von Sünde gekriegt zu werden, versucht der Feind womöglich über Stolz, über falsche Sicherheit und verdrehte Bibelverse mich anzugreifen. Zweite Frage. Joachim, wie könnte der Feind dich mit Level 2 Versuchung versuchen? Der Feind nutzt eine Bibelstelle, jetzt hier in der Bibel, die zwar episch wirkt, Jesus soll runterspringen und dann kommen Engel, also irgendwie ein bisschen fantastisch auch, aber nicht mit dem Ziel, dorthin zu führen, wo Gottes Wort uns hinführen will. Ein möglicher Übertrag, dass Bibelstellen unsere Enttäuschungen, unsere Stürze verdrehen, um so zu sagen, Gottes Wort stimmt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe vor allem in den Jahren, wo ich weg war vom Glauben, aber trotzdem noch meine geistliche Prägung im Hintergrund gehabt. Das heißt, viel Bibelgeschichten, aus der Kinderbibelgeschichte, Geschichten. Und ich bin so oft an Punkten in meinem Leben gewesen, wo mir Bibelstellen eingefallen sind und das mit meinem Leben irgendwie funktioniert hat. Dass ich quasi eigentlich komplett Blödsinn mache, aber irgendwie das funktioniert mit meiner Auslegung. Jetzt kommt wieder Jesus Level 2 Antwort. Jesus entgegnet, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel erklärt die Bibel. Joachim, ein Vers darf nie gegen den Rest der Schrift ausgespielt werden. Sagt sich so einfach. Für mich. Verheißungen sind keine Lizenz, Gott zu testen oder leichtsinnig damit zu leben. Joachim. Und wieder so eine Zusammenfassung für mich. Joachim, wo spürst du, dass der Feind dich mit Bibelstellen ablenkt oder in die Irre geführt hat? Jetzt könnte man sagen, der letzte Versuch vom Feind. Zwei Versuchungen haben nicht geklappt. Jetzt kommt quasi die Endgegner-Versuchung. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich. Diesmal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt mit all ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich von mir niederwirfst und mich anbetest. Erste Frage. Joachim, warum kommt diese Versuchung als drittes? Erste Versuchung, das war das Brot, die Versorgung. Zweite, Identität und Bibelmissbrauch. Also Gottes Wortmissbrauch. Und jetzt geht es in die Reiche, in Macht, Einfluss, Erfolg. aber ohne das Kreuz. Der Feind bietet Jesus eine Abkürzung an. Herrschaft ohne Leiden. Krone ohne Gehorsam. Das ist für mich eine ganz tiefe Versuchung. Wie oft habe ich mich für die Abkürzung entschieden? Ein geistliches Ziel, ja, aber mit Abkürzung. Weil es einfach einfacher ist. Das ist zwar Gottes Ziel womöglich, ein Ziel von Gott, aber ohne Gottes Weg. Joachim, wie könnte der Feind dich mit Level 3 versuchen? Joachim, du kannst viel für Gott bewegen. Aber mach ein paar Kompromisse. Dann kommst du schneller voran. Joachim, sei erfolgreich, anerkannt, einflussreich. Und wenn du dafür ein bisschen vom Weg abgehst, ist das völlig in Ordnung. Im Kern, diene dem Erfolg, der Anerkennung, der Ruhe, nicht Gottes Weg allein. Finale Antwort. Wirklich final. Weg mit dir, Satan, sagt Jesus. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Das sagt er dem Feind. Das sagt er dem Versucher. Dass der Versucher dienen muss. Dass wir alle, dass Jesus dienen muss. Jesus entlarvt die eigentliche Frage, wen bete ich an? Wem diene ich wirklich? Er entscheidet sich klar, und das ist unser Geschenk. Das ist mein Geschenk, was ich immer mehr verstehe. Jesus entscheidet, lieber Gottes Weg am Kreuz, anstatt Abkürzung, als Satans Weg mit Glanz. Anbetung und Dienst gehören zusammen. Was ich anbete, dem diene ich. Joachim, wo spürst du gerade die Versuchung, eine Abkürzung zu nehmen? Im Beruf? In Beziehungen oder im Dienst. Statt Gottes manchmal mühsamen Weg zu gehen.
Das waren jetzt viele und sehr tiefe Fragen. Wir hatten gestern mehrere sehr lange Telefonate und auch davor schon. Joachim hätte noch 10 andere Texte, wo er nochmal genauso intensiv mit euch reingehen wollen würde. Aber die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Danke, dass du uns ehrlich mit hineingenommen hast, was dich bewegt. Und gleichzeitig auch uns herausforderst, dass wir selber Stellung nehmen zu diesem Text. Wie am Anfang gesagt, schreibt euch was auf, was ihr mitnehmen wollt, worüber ihr nochmal zu Hause nachsinnt oder nachjagt. Was möchtest du uns abschließend noch mitgeben?
Also erstens, ich möchte euch nichts mitgeben. Ich möchte uns was mitgeben. Ich bin damit einbegriffen. Prüft alles. Das heißt, das war das erste Mal, dass ich beim Fasten Gottes Wort so lese. Auch das ist gekommen, um zu bleiben. Ich will da mich weiter drin aufhalten. Das ist ein ganz junger Weg mit ganz jungen Fragen. Die dürfen wachsen, sich auch verändern. Ich glaube, da ist Gott ganz, ganz persönlich. Für mich ganz persönlich, wie ich gesagt habe, dass sich so ein paar Sachen bei uns womöglich verändern werden, möchte ich, angelehnt an das, wie ich das Stand jetzt verstehe, dass Jesus seinen Weg angefangen hat, dass er mit Gottes Wort unterwegs war, dass er Gottes Wort kannte, dass er gelebt hat, dass er einen Beruf gelernt hat, wie er dann gearbeitet hat, ob er Stühle gebaut hat, Tische, was ganz genau, weiß man nicht so genau, aber er war unterwegs so wie wir. Aber er war voll von Gottes Wort. Und da möchte ich erstmal weitermachen. Das ist für mich das Wichtigste. Also das Fasten, diese Fastenwoche, die jetzt auch für euch zu Ende geht, in dem Bild, was ich bekommen habe, ist womöglich nur die Generalprobe. Der Alltag, das Bibellesen. Das ist das, was Jesus die Kraft gegeben hat. Gottes Wort zu kennen und mit Gottes Wort antworten zu können und widerstehen zu können, um dann in seine Berufung zu kommen. Mich fasziniert das. Ich will das auch. Das heißt, Schwerpunkt ist das Bibellesen für mich. Mein Ziel, Freiheit von all den Gefangenschaften, in denen ich noch bin. Und das teile ich gerne. Ich weiß, jeder hat so seine eigenen Gefangenschaften. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Dann kann ich euch berichten, was passiert ist oder auch nicht.
Vielen Dank dir. Wir haben ja jetzt eine Fastenwoche hinter uns. Und vielleicht hatte der eine oder andere von euch eine besondere Gottesbegegnung. Oder manch einer erlebt schon gewaltige Veränderungen in seinem Leben. Vielleicht geht es dir aber so wie Jojo beim ersten Mal. So wirklich verändert hat sich jetzt in der Woche nichts. So ein Brief vom Himmel oder so ein Bäm. Nee, da war nichts. Kein Holy Spirit Moment. Dann möchte ich dir Mut machen. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Vielleicht war dies nur der Anfang für dich. Verlängere doch deine Fastenzeit. Wir haben noch 2 Wochen bis Ostern. Oder probier es wieder aus, vielleicht im Herbst oder nächstes Jahr zum Jahresbeginn. Und wag dich an neue Herausforderungen an. Trau dich ran. Wenn du jetzt auf Instagram verzichtet hast, dann versuch's mit dem ganzen Handy. Wenn du auf Zucker verzichtet hast, dann probier noch Kaffee und Kohlenhydrate wegzulassen. Und nimm Gottes Wort dazu, denn das hat wirklich Macht und das bleibt. Und dann sei gespannt, wie Gott dich im Langlauf Stück für Stück verändert, nicht in der Kurzstrecke. Und wer weiß, was ihr alle dann in 2 Jahren zu erzählen habt, was bei euch seitdem passiert ist. Ich staune, was hier gerade abgeht. Das hätten wir uns nie erträumen können. Joachim war das schwarze Schaf in der Familie. Und jetzt brennt er durch und ermutigt uns andere 4, dran zu bleiben. Ehre sei Gott. Amen.